Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
Ja, und heute wieder mit einer weiteren Folge von unserem allseits beliebten spirituellen Allerlei. Und zwar, diese Folgen laufen so, wir haben hier ein esoterisches Lexikon ausgedruckt, das ich vor vielen Jahren, man kann schon sagen Jahrzehnten, erstellt habe und hier auf DIN A4 Papier vor uns liegt. Und Camille, du wirst gleich hier mit dem Finger durch das geschlossenen Augen, sagt man, durch das durchgehen und auf irgendwas rauftippen und dann sprechen wir darüber. Und wir wussten vorher nicht, was das sein wird. Okay, ich sehe, du hast das schon gemacht und bist bei dem ersten Begriff gelandet. Was hast du da?
Brain Machines.
Brain Machines, okay. Das ist spannend, weil hier steht, siehe Mind Machines. So, jetzt gucke ich mal hier, dann gucken wir mal bei Mind Machines. Wie man das ja gerne manchmal, bei Mind Machines steht, vergleiche Biofeedback. Mal gucken, ob wir noch zu irgendwas kommen. Ich kann aber da auch gleich was zu sagen, aber ich gucke mal, ja, bei Biofeedback finden wir endlich was. Biofeedback, Verfahren, das zum Ziel hat, mithilfe eines elektronischen Gerätes die Kontrolle über körperliche Vorgänge, zum Beispiel den Herzrhythmus, zu erlangen. Ja, ich bin kein Experte von Biofeedback-Geräten, aber diese Mind Machines oder Brain Machines, die hatten in den 90ern auch so eine besonders starke Zeit. Ich bin damals, habe das auch mal ein, zwei Jahre lang gehabt, so ein Gerät. Da setzt man sich dann so eine Brille auf und einen Kopfhörer und dann werden so optische Impulse und akustische Impulse aufeinander abgestimmt. Sozusagen über äußere Reizung führt das Ganze dann zu einer Art meditativen Zustand. Mittlerweile bin ich ja eher bei Reiki und erlange dann die Meditation durch innere Zustände und einfach durch Reiki oder Meditation. Aber damals hatte ich eine Phase, das war noch vor Reiki. Da war ich offenbar auch schon daran interessiert, meditative Zustände zu erreichen, aber habe noch versucht, die über das Äußere herzustellen. Und da gab es diese Mind Machines, die waren eine Zeit lang sehr im Kommen. Da gab es ganze Studios, wo dann Leute reingegangen sind, so wie in Sonnenstudios, und sich hingelegt haben und diese Mind Machines, also diese Brillen und diese Kopfhörer aufgesetzt haben und dann da quasi über äußere Reizung in so einen meditativen Zustand gegangen sind. Spannend, oder?
Spannend, das war hier in Berlin.
Da war ich noch in Bremen. Tatsächlich ist es so, dass ich damals mein Studium der Rechtswissenschaften abgebrochen habe und mit einem Freund von mir sogar so einen Laden aufmachen wollte.
So ein meditativer?
Mit Mind Machines, mit diesen, ja, Mind Machines, wo man dann, wo Leute hinkommen können, sich auf eine Liege legen können. Lustig. Und dann so ein Mind Machine aufsetzen und für eine halbe Stunde so quasi meditativ abschalten können. Ja. Das war so eine Idee. Wir haben uns sogar ein, zwei Läden angeguckt. Ich weiß noch, wir sind damals von Bremen extra noch in den Ruhrpott gefahren. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt, ob das Dortmund war oder Duisburg, irgendwo. Ich glaube Dortmund, weil da gab es schon so einen Brain Shop Laden und in Bremen noch nicht. Und dann haben wir gesagt, wir gucken uns das mal an, wie macht der das und so. Vielleicht wollen wir auch sowas eröffnen in Bremen. Das hat sich dann aber zerschlagen. Ich muss aber auch sagen, zum Glück, weil es war eigentlich eher so eine Mode, die dann so nach zwei, drei Jahren auch wieder weg war. Das ist nicht wirklich geblieben, ne? Oder heutzutage gibt es sowas nicht. Oder kennst du irgendwie so einen
Namen?
Nö. Es war so eine kurze Phase in der Entwicklung, als das alles mit dem Spirituellen, dem Bewusstsein immer stärker wurde, so in den 90ern, da fing das ja auch an, in den 80ern, 70ern, vorher schon ein bisschen mit den esoterischen Buchläden, dass man so allgemein Zugang zu dieser ganzen Thematik bekommen hat. Und in den 90ern dann durch die zunehmende Technik ist es dann so gewesen, dass dann diese Machines da waren und man dachte, oh toll, man kann ja durch äußere Reize jetzt auch in Meditation kommen, aber es war dann doch ein bisschen... ein bisschen zu äußerlich gedacht. Und die meisten, die das interessiert, lernen ja dann auch lieber sowas wie Yoga oder Meditation, um dann einfach durch eine innere Meditation zu demselben Punkt zu kommen.
Jetzt wird sogar bei Apple so eine Brille entwickelt, wo du da auch zu Hause aufsetzen kannst und alles so klicken kannst. Wahrscheinlich ähnlich wie... Was, und so eine Brille kostet 3.000 Euro?
Ich habe auch gehört, diese Brillen sind, ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil das ist natürlich auch was völlig anderes. Das ist natürlich schon das gleiche Prinzip. Also man versucht, äußere Reize auszublenden und über Elektronik und Technik etwas, ein inneres Universum zu schaffen. Und damals war das aber in den 90ern, war das dadurch reine optische und akustische Reize. Und hier geht es ja um ganze Welten, die da entstehen. Und ich finde, uns auch aus der realen Welt leider zu sehr rausholen. Das bin ich nicht so ein Freund von diesen Brillen jetzt. Aber mal gucken, ich glaube, das wird sich vielleicht hoffentlich nicht so durchsetzen wie damals auch die Mind Machines nicht. Ich hoffe das stark. Also ich möchte nicht hier auf dem Bürgersteig durch die Stadt gehen und dann Leute, dass die alle diese Dinger da aufhaben und dann auch so halb anwesend sind und halb in so einer anderen Realität. Also
wäre dann gefährlich.
Eigenartig. Ich möchte auch nicht so leben.
Ich auch nicht. Dann würde
ich, glaube ich, woanders hingehen, wenn das in der Großstadt immer mehr werden würde. Ja, spannend, worauf wir wieder gekommen sind, über diese Mind Machines. Du kannst ja jetzt nochmal gucken, was als nächster Begriff kommt, wo du landest. Hydrotherapie. Okay, ich muss mal gerade die Seite hier auch bei mir finden. Und dann gucken wir uns mal an Hydrotherapie, Wasserheilkunde. Sammelbegriff für Wasserheilverfahren, zum Beispiel Aquawellness. Ja, ich glaube, Aquawellness hatten wir schon mal in der früheren Folge von diesem spirituellen Allerlei. Ich habe das damals in das Lexikon mit reingenommen, weil das auch so eine Bewegung war, die man jetzt zum Beispiel noch in diesem Liquidrom hier in Berlin auch sehen kann und in anderen sehr modernen Schwimmbäder, kann man gar nicht sagen, Wellness, Schwimmbereichen so, wo so versucht wird, so mit Aquawellness zu arbeiten und zum Beispiel auch Menschen so in Wasser, das sie sehr trägt, also sehr salzhaltiges Wasser, so durchzuziehen. Du erinnerst dich, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Das war auch eigentlich eher so in den 2000er und 2010er Jahren besonders angesagt, gibt es aber immer noch. Warst du schon mal im Liquidrom?
Im Liquidrom noch nicht.
Aber in sowas in der Art oder?
Ja.
Oder eher so die klassischen Thermen, wo man einfach nur in schönem Wasser, warmem Wasser rumliegt und im Whirlpool sitzt.
Bei Barzaro ist da auch so ein Klangbad, wo du auch so liegst und hörst wie die Klänge.
Ah, okay. Im Wasser oder?
Im Wasser.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Es geht in die Richtung,
genau. Ja, also sowas Ähnliches.
Also alle Formen von Wasserheilverfahren, sind Hydrotherapie. Und Wasser ist natürlich ein total spannendes Thema. Die Erde besteht ja zu 70-80% aus Wasser. Wir Menschen bestehen zu 70-80% aus Wasser. Also Wasser ist ja das dominante Element auf diesem Planeten. Für uns Menschen, Tiere, Pflanzen auch und den ganzen Planeten. Also Wasser ist ein ganz, ganz großes Thema, zu dem wir auch demnächst noch eine eigene Folge machen wollen. Ja. Ja, und was haben wir noch im Angebot? Okay. Ah, Zen. Zen-Buddhismus. Ja, Zen, Z-E-N geschrieben, ist die Kurzform für Zen-Buddhismus. Ist eine der beiden Hauptströmungen des Buddhismus, die Mahayana entstammt ist. Also eine der beiden Hauptströmungen, die dem Mahayana entstammen. Insbesondere in Japan hat sich das weiterentwickelt, ist irgendwie dahin gelangt und ist dann eben zu einer sehr starken eigenen buddhistischen Strömung geworden im Laufe der Zeit und insbesondere, weil es auch in der westlichen Welt immer populärer wurde. Ja, wir haben ja auch einmal eine ganze Folge gemacht mit so Zen-Sprüchen. Erinnerst du dich noch an die? Das war eine schöne Folge, ne? Das sind so kluge Sprüche, ne? Die so ein bisschen darauf abzielen, den Verstand auch durcheinander zu bringen. Eigentlich so eine plötzliche Erleuchtung oder so einen Moment der Einsicht oder der Erkenntnis zu erzeugen, der eben nicht so verstandesmäßig zustande kommt. Also nicht so sagen, 2 und 2 ist 4, das habe ich jetzt verstanden, sondern irgendwie was völlig drüberstellendes zu sagen, Neues zu sagen und auf einmal auf so eine neue Ebene zu kommen.
Neue Idee.
Genau.
Neue Sichtweisen oder Erleuchtung oder Erwachung für dann.
Erwachen zu ermöglichen, genau. Das ist im Grunde so eine Herangehensweise, die und dann uns Westler sehr interessiert hat, weil die so mit den Konventionen bricht, die bei uns eigentlich sehr wichtig sind, nämlich einen klaren Verstand zu haben und immer alles sehr nüchtern und sachlich und rational anzugucken.
Das ist genau das Gegenteil.
Genau. Ja. Es gibt auch manchmal da eine gewisse Strenge zwischen Zen-Lehrern und ihren Schülern. Es soll zum Beispiel auch immer wieder Lehrer geben, die dann einfach irgendwann sagen, so jetzt ist diese Unterredung vorbei und dann muss der Schüler einfach gehen. Das kann auch schon mal nach 3 Minuten sein.
Oh, und dann geht der Schüler.
Dann muss er gehen, ja. Also es geht sozusagen auch darum, so eine gewisse, paradoxe Weisheit zu fördern und auch hinzunehmen, ne? In dem Falle, was der Lehrer sagt. Oder eben auch über dieses verstandlich Nachvollziehbare immer hinauszugehen, was bei uns im Westen ja immer so wichtig ist, oder wo wir immer Angst vor haben, sagen wir so, ne? Weil wir wissen nicht, wo führt das hin. Ne? Aber für die spirituelle Entwicklung ist es sehr wichtig. Und im Zen, das ist natürlich in jeder spirituellen Richtung so, und auch nicht nur im Buddhismus, sondern eigentlich auch überall gibt es diese Momente, wo man irgendwie über etwas hinausgehen muss, wo man alles, was man bis dahin gelernt hat, auch hinter sich lassen muss, eine völlig neue Ebene kommt. Aber der Zen-Buddhismus ist wirklich dafür bekannt, dass er sehr, sehr, sehr stark mit dieser Methode arbeitet, sozusagen. Ja, bist du schon mal einem Zen-buddhistischen Lehrer begegnet?
Nee. Du?
Nee, ich glaube, einem Lehrer bin ich auch noch nicht begegnet. Ich habe nur immer mal wieder Bücher gelesen und interessant. Und ich hatte Menschen kennengelernt, die bei Zen-buddhistischen Lehrern waren. Die haben mir dann davon erzählt. Ja, also sicherlich eine sehr spannende Form des Buddhismus mit der ein oder anderen für uns verrückten Sache sozusagen dabei. Wollen wir noch einen letzten Begriff machen für diese Folge? Mhm. Was hast du noch anzubieten? Camelot. Okay, Camelot. Ja, ich glaube, Camelot, das ist ja der die Ritter der Tafelrunde, ne? Die Artus-Sage. Ganz spannend. Den Sagen um die Ritter der Tafelrunde zufolge die Hauptstadt im Reiche König Artus. Ja, das Ganze spielt ja oben in Großbritannien oder in Britannien. Das sind ja auch zum Teil Sagen, aber wahrscheinlich gab es das auch wirklich. Es gibt ja auch dieses Schwert Excalibur, was in einem Stein festsitzt und dann alle gucken, wer wird es herausziehen. Hast du schon mal, gibt es auch Filme drüber davon gehört oder irgend so einen Film gesehen? Nee, das läuft ja auch viel unter Fantasy, ist aber eigentlich eher so eine Sage. Und bei den Sagen ist es ja so, dass es meistens einen wahren Kern gibt, also dass es irgendwas wahr auch daran ist. Also wissen nicht genau, ob es den wirklich gegeben hat, aber ich glaube schon, obwohl es kann auch sein, dass es historisch schon klar ist. Ich kenne mich da historisch gar nicht aus. Auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Ich habe Filme darüber gesehen, die von dieser König Artus Sage, sage ich jetzt mal, erzählen. Der hatte da halt so einen runden Tisch und hatte da eine Menge kluge Leute dran. Die waren, glaube ich, Ritter und die haben da so ein Machtzentrum gehabt, sagen wir mal. Was aber, ich glaube, weitgehend Gutes wollte für die Menschen. Aber wie immer ist das dann natürlich dann irgendwann gekippt und dann ging es wieder um Macht und solche Geschichten, die dann persönliche Macht wurde. Aber ich glaube, dass da war so was Gutes. Der König wollte was Gutes. Man hat ja auch übrigens bei John F. Kennedy damals in den USA so ein bisschen das Wort Camelot immer benutzt und den verglichen mit König Artus. Ja, der war ja auch dieser recht fortschrittliche junge amerikanische Präsident, der dann leider einem Attentat, getötet wurde bei einem Attentat. Und bei dem wurde auch immer diese Camelot-Mystik hervorgehoben, so als wäre er König Artus. Und weil er auch, man hat so viele Leute haben ihm abgenommen, dass er, obwohl er Präsident war, was sehr Gutes wollte und auch eine gewisse Reinheit noch in sich hatte, die man auch diesem König Artus zuschreibt. Da gab es dann auch diesen Zauberer Merlin, glaube ich, eine Menge Sachen rund um die Sage. Ich kann das aber jetzt inhaltlich auch nicht genau wiedergeben. Da gibt es aber sehr gute Spielfilme, die das verfilmt haben. Ja, da sind wir ja wieder ganz schön rumgereist heute thematisch. Mind Machines, Camelot, Aszendenten. Astrologie. Astrologie, glaube ich, war in der vorherigen Folge, aber wie auch immer. Das war wieder mal ein schönes, spirituelles Allerlei. Und wir wünschen euch einstweilen eine gute Zeit.
Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.